Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema der Ursprung von Falschheit, Irrtum, dem Unrechten und dem Bösen und ihr Heilmittel Teil 2. Wir hatten am Ende unseres letzten Podcasts festgehalten, dass wir ein wirkliches Unterscheidungsvermögen für das, was gut und was böse ist, nur in unserer Seele finden. In dem, was tatsächlich göttlich in uns ist, was mit dem Allbewusstsein und Allwissen identifiziert ist. Was genau ist nun dieser seelische oder spirituelle Beobachter? Und was ist seine Wahrnehmung, seine Perspektive? Wie und nach welchen Maßstäben unterscheidet er zwischen dem, was gut und dem, was böse ist? Man könnte durch das Prisma verschiedener spiritueller Traditionen und Wege sagen, dass der tatsächliche Sinn dieses Beobachters darin besteht, das verkörperte Dasein, also uns Menschen, uns selbst, bewusst zu machen. Und zwar in dem Sinne, dass wir die Welt verstehen, diese doch sehr eigentümliche Welt von Unbewusstsein und Unwissenheit mit all dem Leid und dem Bösen, das in ihr ist, und dass wir die begrenzte, oberflächliche Natur von vorübergehenden Freuden und auch von dem, was wir in der Welt für gut halten, erkennen und uns davon abwenden, um uns dem einzig Wahren, dem Absoluten zuzuwenden. Oder im Ergebnis ähnlich, diese spirituelle oder seelische Schau reinigt unsere Natur, indem wir das Gute bejahen und das Böse zurückweisen, bis wir schließlich das höchste Gute wahrnehmen und uns allein diesem, also Gott, zuwenden und uns von der Welt, die voller Unwissenheit ist, abwenden. Der Buddhismus etwa legt großen Wert auf diese Unterscheidung und auf die damit verbundene Reinigung. Hier um die Auflösung des unwissenden Egos und das Entkommen aus jeglicher Personalität und damit auch aus dem Leiden vorzubereiten. Es gibt allerdings auch eine andere Möglichkeit. Denn es könnte durchaus sein, dass dieses Erwachen, die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, eine Notwendigkeit der Evolution ist. Ein Schritt, der erforderlich, wenn nicht sogar zwingend erforderlich ist, damit wir aus der Unwissenheit heraus und in ein göttliches Bewusstsein und Dasein hineinwachsen können. Und zwar hier, in der Materie, mit Gott und Welt. Es könnte sein, und das ist der Faden, dem wir auch weiter folgen werden, dass sich unsere Seele genau deshalb dem Wahren, Guten und Schönen zuwendet, weil sie durch eben diese Dinge selbst wächst. Genauer gesagt, unser psychisches oder seelisches Wesen spürt überall, in allem, was ist und geschieht, in allem Leben, in aller Begegnung und Erfahrung, wie immer all dies unserem äußeren Wesen auch erscheinen mag, den verborgenen göttlichen Sinn und Zweck, die göttliche Essenz und damit auch die göttliche Freude und Wonne. Und unsere mentalen, emotionalen und vitalen Anteile wachsen durch diese Erfahrung nach und nach in ein höheres Bewusstsein, erheben sich aus der zerteilenden Unwissenheit in ein wirklich integrales Bewusstsein und Wissen. Dies ist der Grund, warum es eine Seele gibt. Oder besser, warum sich das Göttliche in Form der Seele, der seelischen Entität, in die Natur und in den einzelnen Menschen begeben hat und darin wohnt und wächst, und dabei immer und immer wieder durch all unsere Leben auf dem Wahren und Guten und Schönen besteht. Das Wachsen der Seele ist ein Wachsen aus der Dunkelheit ins Licht, aus der Falschheit in die Wahrheit, aus dem Leid in das ihr eigene, höchste und universale Ananda. Und für uns ist es an dieser Stelle wichtig zu sehen und festzuhalten, dass das, was die Seele als gut und böse wahrnimmt, nicht unbedingt mit dem übereinstimmen muss, was unser Mental oder unser persönliches ethisches Empfinden dafür hält. Die Seele beurteilt die Dinge nicht nach den künstlichen moralischen Standards unseres gewöhnlichen Oberflächenwesens. Sie spürt und weiß, was uns zu einem höheren Licht hinführt, was wirklicher, tatsächlicher Fortschritt ist. Und genau dies ist für sie das Gute und das Richtige. Es gibt ein der höchsten Wahrheit innewohnendes Gesetz, das über allen Systemen, über allen Normen und Verhaltensregeln steht. Ein höchstes und universales Gutes, das dieser Wahrheit eingeboren, ihr wesensgleich ist. Ein Gutes, das für sich selbst existiert, das seiner selbst gewahr ist, das selbst bestimmt ist und sich aus sich selbst heraus entfaltet. Mit der unbegrenzten Plastizität und Formbarkeit des leuchtenden Bewusstseins des höchsten Grenzenlosen. Wenn, wie wir inzwischen festgestellt haben, das Böse, das Unrechte, wenn Falschheit also keine transzendenten oder kosmischen Absolutheiten, sondern Folgen oder Begleiterscheinungen der Evolution sind, dann stellt sich für uns die Frage, wie diese Phänomene konkret entstehen, worauf sie sich stützen, also worauf ihre Existenz, ihr Dasein beruht, und wie sie überwunden werden können, wie wir uns davon lösen oder wie sie geheilt werden können. Wir hatten bereits gesagt, dass Falschheit, das Unrechte, das Böse dann in die materielle Schöpfung treten, wenn sich in der Evolution eine Bewusstseinsebene entfaltet, die wir vitales Mental nennen. Also eine Wahrnehmung, eine Art Denken, das sich ausschließlich auf die Impulse und dynamischen Bewegungen der Lebensebene stützt. Begehren, Desire, Expansion, Fülle und Reichtum, Selbstbehauptung. Wenn dieses Bewusstseinsfeld aus dem Unbewusstsein der Materie hervortritt und sich zu entfalten beginnt, wenn das im Unbewusstsein eingeborene höchste Wissen und die verborgene göttliche Bewusstseinsmacht diese Evolutionsstufe sozusagen unter großen Wehen aus der Materie gebärt, herauspresst, dann muss sich das Bewusstsein fast schon gewaltsam eine Bahn schaffen. Es muss dem starren, im wahrsten Sinne des Wortes versteinerten Stoff ein bestimmtes Wissen überstülpen, muss ihn weichklopfen, kneten, wie immer man es sehen oder empfinden mag. Und in diesem extrem zähen und aus unserer Perspektive mühevollen Prozess wird das inhärente, eingeborene, wirkliche Wissen zu einem Konstruktum, also zu einem äußeren, in gewisser Weise künstlich errichteten Wissen. Hinzu kommt, dass diese Entfaltung, diese ersten Schritte von Bewusstwerdung in einzelnen, voneinander getrennten Lebensformen stattfinden. Und diese müssen sich gegenüber der ursprünglichen, unbelebten Materie, die in ihrer Trägheit und Starrheit allgegenwärtig ist, behaupten. Das einzelne, auf sich selbst begrenzte Lebewesen steht einer Welt voller, existenzieller Gefahren gegenüber. Und es muss diese Welt in gewisser Weise beherrschen, muss den Kopf über Wasser halten, sich verteidigen, muss sie quasi besiegen, um zu überleben. Es muss einen Raum für sich erobern, einen Lebensraum. Es muss sich selbst ausdrücken, verbreiten und auch fortpflanzen, um seine Existenz und die seiner Lebensformen zu sichern. Das quasi unvermeidbare Ergebnis dieser absoluten Notwendigkeit ist die Entstehung und das graduelle Wachsen eines vitalen und physischen Individuums, also eines verkörperten Lebens-Ichs, das sich selbst gegenüber anderen Ichs behauptet. Dieses Lebens-Ich ist eine noch sehr frühe und rudimentäre Konstruktion der Natur, hier in der materiellen Schöpfung, die dazu dient, dem darin verborgenen wahren Individuum, dem seelischen oder spirituellen Individuum, einen ersten, noch rohen und unbewussten Ausdruck zu verleihen. Dieses vitalphysische Individuum wächst dann im Laufe der Evolution zu etwas heran, das uns sehr vertraut ist, zu einem mental-vital-physischen Individuum, zu einem mentalen, vitalen und physischen Ego, zu dem, was wir Mensch nennen. Betrachten wir diesen Prozess, die Entstehung eines vital-physischen und dann mental-vital-physischen Individuums, nun ein wenig genauer. Im animalischen Leben ist das äußere Wesen seiner selbst unbewusst und daher an sich vollkommen hilflos. Es handelt, agiert, reagiert auf der Basis von Impulsen, die die in ihm verborgene Bewusstseinskraft in die Oberflächennatur sendet. Eine Art Intuition, die es ihm ermöglicht, irgendwie zu leben und zu überleben. Und diese Intuition ist deshalb auch nicht das Instrument dieses animalischen Wesens, sozusagen ein Werkzeug, das es zum Leben benutzt, sondern es ist genau umgekehrt. Die Intuition verwendet, führt, bewegt, steuert das Oberflächenwesen. Mit dem Ergebnis, dass sich dort durch den immer wiederkehrenden intuitiven Impuls ein automatischer Instinkt bildet. Ein Instinkt, eine Wirkweise, die auf dieselben oder ähnliche äußere Einflüsse immer in derselben Weise reagiert. Für uns Menschen, die ein Bewusstsein von Individualität besitzen, ist es in diesem Zusammenhang wichtig, im Blick zu behalten, dass dieser Instinkt ein Instinkt der Spezies als Ganze, sozusagen des Archetyps Maus oder des Archetyps Tiger ist, und er dann dem Einzelwesen bei seiner Geburt sozusagen mitgegeben, in die Wiege gelegt wird. Wenn wir nun dieses Wechselspiel zwischen innerer Intuition und äußerem Instinkt und ihre Wirkweisen etwas näher betrachten, dann stellen wir fest, dass die Intuition selbst tatsächlich unfehlbar ist, während der Instinkt nur in der Regel unfehlbar ist. Anders gesagt, wenn irgendein anderer Impuls aus dem Oberflächenbewusstsein interveniert oder wenn sich die Umstände plötzlich ändern, der Instinkt aber seine gewohnten Bewegungen fortsetzt, dann führt dies zu etwas, was wir Irrtum oder falsches Handeln nennen können. Wir erleben das oft bei Tieren, die mit Menschen in Berührung kommen und die menschliches Handeln mit ihrem begrenzten Auffassungsvermögen zu kopieren versuchen und dabei ihre Naturhaftigkeit, also ihren sicheren Instinkt, verlieren, etwa indem sie nicht mehr wissen, wie viel und auch welche Nahrung sie aufnehmen sollten oder was tatsächlich gut für sie ist. Wir sehen an diesem Beispiel sehr schön, dass der aus der inneren Intuition geborene automatische Instinkt nur eine Bewegung, eine Quelle des Wissens ist. Denn das Leben, hier das animalische Leben, lernt und wächst ebenso durch den Kontakt mit der äußeren Welt. Ein Kontakt, der erste bewusste Sinneseindrücke und Empfindungen erzeugt und schließlich nach einer längeren Entwicklung eine Art Intelligenz. Dabei müssen wir bedenken oder im Auge behalten, dass der Kontakt für sich allein genommen im Oberflächenwesen keine Wahrnehmung oder Reaktion begründen würde. Er tut dies nur deshalb, weil er etwas erreicht, das hinter diesem äußeren Wesen liegt, einen subliminalen Anteil, ein unterbewusstes Lebenssein, ein Lebensprinzip, das dann sozusagen zum Schwingen und Klingen gebracht wird. Diese Vibration oder Antwort speist dann das Oberflächenwesen, bildet sich dort ab. Und so ist die Reaktion der äußeren Natur, und das ist das, was wir gewöhnlich sehen, nur ein Ergebnis, quasi ein sekundärer Effekt. Das für uns Wesentliche daran ist, dass in den subliminalen Ebenen das, was von außen berührt und das, was berührt wird, dass Subjekt und Objekt vollständig gewusst sind. Ansonsten könnten sie nicht die richtigen Reaktionen erzeugen. Genau dies, eine wissende Reaktion aus dem Inneren, die sich im begrenzten äußeren Wesen abbildet, ist der zentrale Prozess von Bewusstwerdung, in der uns als Mensch oder Tiermensch vertrauten evolutionären Phase. Und so, auf diese Weise, entwickelt sich zunächst ein vitales Mental oder Lebensmental und schließlich unsere eigene denkende Intelligenz. Wenn nun dieses innere subliminale Bewusstsein, ein Bewusstsein, das weiß, selbst, also in dem, was es ist, an die Oberfläche treten würde, dann wäre der Kontakt, wäre die Verbindung zwischen der Welt und dem Individuum unmittelbar und damit auch das Wissen. Genau dies ist jedoch nicht so. Und es ist im Prozess der Evolution offenbar auch nicht so vorgesehen. Die Entfaltung und damit das Wachsen von Bewusstsein spielt sich im oder über das Oberflächenwesen ab. Und deshalb muss sich die verborgene Bewusstseinskraft auf die Möglichkeiten begrenzen, die ihm die äußeren, mentalen und vitalen Instrumente bieten. Oder muss sich diesen Instrumenten anpassen? Und dies bedeutet, sie muss Hilfsmittel entwickeln. Sinnesorgane oder den schon erwähnten Instinkt, die anstelle des unmittelbaren Wissens zumindest ein wachsendes, indirektes Wissen ermöglichen. Die aus dem Inneren wirkende, bewusste Kraft muss also eine bestimmte äußere Struktur schaffen, Zunächst eine vage Sinneswahrnehmung, wie das blinde Tasten einer Amöbe oder eines Pantoffeltierchens, mit bestimmten Reaktionen auf Berührungen der Umwelt oder der Umgebung. Dann im Laufe der Evolution eine Art Lebensmental, eine Lebensintelligenz, die zu Beginn noch mehr oder weniger automatisch oder mechanisch wirkt und die nur auf die Erfüllung praktischer Bedürfnisse, auf die Umsetzung von Begehren und Impulsen ausgerichtet ist. Dieses Wirken im äußeren Wesen und durch die äußeren Instrumente ist, wie wir schon sagten, instinktiv, von einer tieferen Intuition angestoßen, doch in der äußeren Natur unbewusst und entsprechend begrenzt. Und wenn das Mental erscheint, zunächst das physische Mental, dann das vitale Mental oder Lebensmental, dann sind diese in die wirkenden Automatismen quasi integriert, folgen ihnen blind, als eine Art Instrument, das die Wirkung verstärkt. Erst in einem weiteren Schritt beginnt dieses Mental, seine ihm eingeborenen eigenen Fähigkeiten zu manifestieren. Beobachtung, die Fähigkeit, sich etwas vorzustellen oder zu erfinden, zielgerichtete Absicht. Auch in dieser Phase ist das Mental immer noch ein Instrument des Lebensinstinktes, der Bedürfnisse des Lebens mit all seinen Begehren und Wünschen, wie wir es in den meisten Menschen auch heute noch beobachten können. Doch nach und nach tritt nun, zu den Bewegungen dessen, was Sri Aurobindo niederes Vital nennt, etwas anderes, feineres, subtileres hinzu, die Emotion oder das emotionale Gefühl. Auch hier sprechen wir noch im weitesten Sinne von einem vitalen Mental, einem Mental, das den Sinneswahrnehmungen und Begierden des niederen Vitals und den Emotionen des ebenfalls niederen, aber auch höheren Vitals unterworfen ist. Das Lebewesen, der Mensch, ist in diesem Stadium immer noch in erster Linie ein vitales Wesen, mit der mentalen Intelligenz als eine Art Struktur, die diesem vitalen Wesen einen stärkeren und individuelleren Ausdruck verleiht. In der Evolution des Menschseins können wir nun sehr schön beobachten, wie sich das Verhältnis zwischen dem vitalen und emotionalen Wesen und dem eigentlichen mentalen Daseinsprinzip verschiebt. Zunächst einmal, und dies klingt auf den ersten Blick überraschend, nimmt die Intuition oder ihr Einfluss auf das äußere Wesen spürbar ab. Der sichere, das animalische Leben bestimmende Instinkt und damit der unmittelbare, wenn auch automatische Ausdruck der inneren Intuition verliert sich. Oder besser, er wird durch die zunehmende Mentalisierung des Wesens verdeckt, wird durch Gedanken, Ideen, Konzepte und auch Erinnerungen überlagert. Die sichere, unfehlbare innere Intuition kann sich auf der vitalen Ebene nicht mehr hörbar machen und nimmt auch im Mental vermischte und verzerrte Formen an. Sie wird, sobald sie in das äußere Mental eintritt, quasi abgefangen, muss dort, wie Sri Aurobindo es in Savitri formuliert, seinen Pass und damit seine Identität abgeben. Sie erhält durch das, was wir mentale Intelligenz nennen, ein fast vollkommen neues Kleid, in dem der ursprüngliche, nackte Wahrheitskörper nur noch an wenigen Stellen sichtbar oder erkennbar wird. Auf der, wenn man es so ausdrücken will, positiven Seite wird der zwar sichere, aber mechanische und unbewusste Instinkt durch eine Qualität ersetzt, die man mit dem Wort Anpassungsfähigkeit bezeichnen könnte. Denn die mentale Intelligenz kann auf veränderte Umstände erheblich schneller und gezielter reagieren als der sich stets wiederholende, unterbewusste Instinkt. Und dies ist, in einem sich mehr und mehr beschleunigenden evolutionären Zyklus, eine wesentliche, im Grunde zwingend notwendige Eigenschaft. Und so beobachten wir im Menschen eine sehr erhebliche Erweiterung, und zwar in beiden Hemisphären. Auf der Skala der sich entfaltenden, zunehmend lichtvoller werdenden Bewusstseinskraft in den Ebenen des Wissens und ebenso in dem Schatten oder in der Schattenwelt, die diese werfen, in den tiefen, immer dichteren und nach unten dunkler werdenden Räumen der Unwissenheit und des Irrtums. An dieser Stelle können oder sollten wir uns noch einmal verdeutlichen, was das Experiment Evolution hier auf der Erde eigentlich bedeutet, warum die Dinge so langsam voranschreiten und warum wir eigentlich hier sind. Denn wäre das Oberflächenbewusstsein mit dem Wirken der inneren Intuition, die nichts anderes als ein Strahl des supramentalen Wahrheitsbewusstseins ist, unmittelbar verbunden, wäre das Wirken dieser Intuition in der äußeren Natur unvermischt und unverzerrt, dann wäre jede Form von Irrtum unmöglich. Das, was wir Instinkt nennen, würde sich jeglicher evolutionärer Veränderung vollkommen frei und in plastischer Weise anpassen. Und die Intelligenz, wenn sie sich überhaupt formen würde, wäre nichts anderes als der exakte mentale Ausdruck eben dieser Intuition. Und selbst wenn sich die Intuition in der mentalen Intelligenz selbst begrenzen, in gewisser Weise vermindern würde, so wäre sie doch nicht verzerrt oder verspiegelt. Sie bliebe immer noch wahr, frei von Irrtum oder Unwissenheit. Das kosmische Mental, die kosmische Schöpfermacht, hat diese in gewisser Weise perfekten Welten, diese Zustände und unmittelbaren Wirkweisen tatsächlich auf der Erde manifestiert. Die Übertragung der reinen und wahren Intuition aus den inneren vital-subliminalen Ebenen in Lemuria, die reine Intuition aus dem inneren kosmischen Mental und den höheren mentalen Ebenen in Atlantis. Beide waren, in dem, was sie waren, absolut wunderbar, absolut vollkommen. Und vieles in uns Menschen, sehnt sich nach dieser Vollkommenheit und erinnert sich. Aber, und dies ist der entscheidende Punkt, der Zugriff des ursprünglichen Unbewusstseins auf die Materie selbst ist so stark, dass beide Vollkommenheiten eben diese Materie zwar durchdringen, harmonisieren und erleuchten, aber nicht in ihre wahre Göttlichkeit transformieren konnten. Und so mussten diese Experimente einer unmittelbaren Intuition im äußeren Dasein aus der materiellen Schöpfung zurückgezogen werden, ohne dass ihre Wahrheiten und Wirklichkeiten verloren gehen, auch wenn sie sich dann in dem, was wir Menschheit nennen, hinter zum Teil dichten Schleiern verbergen. Sumer, Babylon, altamerikanische, afrikanische und schamanische Kulturen tasteten, wenn auch oft blind und unvollständig, nach dem lemurischen Wissen, nach der ganzheitlichen Harmonie eines reichen, vollkommenen Lebens. In seinen weitesten Formen, wie in Ägypten und im sehr frühen China, eines Lebens ohne Tod, hier auf der Erde. Das atlantische Wissen der höheren Ebenen des Lichts und der Wahrheit, mit all ihren Kräften und Mächten, schrieb sich ungebrochen in den Veden fort, dessen Seher sich nun auch mit den Kräften und Mächten der Unwissenheit und der Dunkelheit auseinandersetzen mussten. Und hier sehen wir noch einmal sehr schön, warum wir, wie die Mutter so oft betonte, in einer wirklich besonderen, gnadenreichen Zeit leben. Denn mit der Herabkunft des höchsten Wahrheitsbewusstseins in die Materie ist nun, erstmals auf der Erde, eine integrale Vollkommenheit möglich. Ist absolut gewiss. Alles, wirklich alles, was jemals war, alle Wahrheiten und Wirklichkeiten, können nun ihren wahren und besonderen Platz einnehmen, können in den Armen und im Schoß der höchsten göttlichen Liebe, mit der Macht der göttlichen Liebe aufgenommen, von ihr durchdrungen und nun auch in und durch die Materie selbst verwirklicht werden. Und das Schicksal der Erde, das sie von Anbeginn in sich trug, kann nun, alles umarmend, klärend und vollendend, in wundervollster Weise erfüllt werden. Wir halten für uns an dieser Stelle erst einmal fest, dass Evolution ganz offenbar nicht die schnellstmögliche Entwicklung des Wahrheitsbewusstseins in der Schöpfung bedeutet, sondern Vollkommenheit in Ganzheitlichkeit. In einer Ganzheitlichkeit, die tatsächlich nichts, gar nichts auslässt. Und deshalb ist die Methode, die der kosmische Geist durch das Instrument der Natur wählt, langsam und aus unserer Sicht schwierig. Unbewusstsein bahnt sich unter großen Mühen und Wehen ihren Weg in die Unwissenheit. Unwissenheit tastet sich blind und verschleiert in ein vermischtes, unvollständiges Wissen. In ein Wissen, das sich ewig im Kreis zu drehen scheint, bis es wirklich reif für die Transformation in ein höheres Wahrheitsbewusstsein und Wahrheitswissen ist. Und unsere mentale Intelligenz, unser aktuelles Menschsein, ist ein vorübergehender Abschnitt auf der großen Reise. Eine notwendige Übergangsphase. Wenn wir diesen Weg, diese Reise sozusagen von außen mit etwas Abstand betrachten, dann sehen wir, dass der Prozess der Evolution zwischen zwei Polen, zwei Extremen wirkt. Einem vollkommenen Nichtwissen in der äußeren Natur, das sich nach und nach in Wissen verwandelt, und einer tief verborgenen, allwissenden und allmächtigen, bewussten Kraft, die sich in diesem Nichtwissen mehr und mehr manifestieren muss. Was nun geschieht, und das beobachten wir im Kleinen wie im Großen, in Individuen wie auch in Kollektiven, ist, dass der evolutionäre Prozess, dass die bewusste Kraft, die diesen Prozess steuert, eine Vielzahl von Kontakten erzeugt. Kontakte mit der Umwelt, mit anderen Individuen, mit unterschiedlichsten Ereignissen und Geschehnissen. Diese Kontakte erzeugen Berührungen und vor allem auch Reibungen. Reibungen, die durch die Hitze, die Energie, die sie kreieren, sozusagen Funken hervorbringen. Funken von Wahrnehmung, von Bewusstsein. Diese Funken entstehen, wir hatten es schon gesagt, tatsächlich in unserem Inneren. Sie sind die Antwort der inneren Intuition auf die Berührung unseres äußeren und auch inneren Wesens. Wenn nun dieser Funke, diese Intuition aus dem Inneren sozusagen aufsteigt, wenn er in das unwissende Oberflächenbewusstsein tritt, dann wird er dort entweder vollständig unterdrückt oder verdunkelt, verzerrt. Und so bahnt sich die Intuition mühsam ihren Weg über den mechanischen, unbewussten Instinkt, über eine erste Wahrnehmung, die bewusst oder halbbewusst etwas empfängt, über das Verstehen, über eine bewusste Reaktion, die sich in Handeln ausdrückt, und über ein präventives Handeln, das Dinge spürt und in gewisser Weise voraussieht. All dies ist eine Mischung aus Wissen und Unwissenheit. Denn all das, was uns als neu und unbekannt begegnet, verstehen wir, bewerten wir, logischerweise, mit und in dem Wissen, über das wir in diesem Augenblick verfügen. Und da dieses noch unvollkommen oder unvollständig ist, ist auch das, was wir an Wissen dazu gewinnen, unvollkommen und unvollständig. Halten wir also an dieser Stelle für uns fest, unsere Unwissenheit, unser begrenztes Wissen, unser gegenwärtiger Zustand des Menschseins beruht auf zwei Wirkweisen oder Bewegungen, ist quasi zweifach. Zum einen betrachten und verarbeiten wir neues Wissen, neue Berührungen der Umwelt, durch das Prisma unseres gegenwärtigen, noch recht begrenzten und unvollständigen Wissens, und zum anderen wird die sichere und tatsächlich wissende Intuition, die aus unserem Inneren aufsteigt, in unserem Oberflächenwesen verdeckt, verzerrt und verfälscht. Das Ergebnis dieser Prozesse ist und kann gar nicht anders sein: Irrtum, ein Sich-Irren. Und dieser Irrtum ist damit eine notwendige Begleiterscheinung, fast schon eine Bedingung, ein Instrument, eine unverzichtbare Stufe in unserer irdischen Evolution. Das sich im Nichtwissen, in der Unwissenheit entfaltende Bewusstsein muss sein Wissen auf indirekte Weise erwerben. Über eine äußere Gestalt, ein äußeres Bild, über eine Berührung oder physische Vibration, die durch einen Kontakt erzeugt und in eine vitale Empfindung umgesetzt wird. Diese Empfindung wiederum muss dann durch das Mental und die Sinne quasi interpretiert werden. Wir bilden uns eine Idee davon und wir versuchen, diese Idee, dieses nun neu erworbene Wissen, in größere Zusammenhänge einzuordnen, sie mit Dingen oder Tatsachen zu verbinden, die wir schon wissen oder die wir schon beobachtet und erfahren haben. Und immer wieder stellen wir dabei fest, stehen wir vor der Tatsache, dass es für bestimmte Phänomene durchaus unterschiedliche Interpretationen gibt, dass man dieselbe Sache ganz unterschiedlich sehen und verstehen kann. Und dass selbst sogenannte Fakten oder Tatsachen in ihrer Erscheinung und Bedeutung unterschiedlich wahrgenommen werden können. Und wenn wir diese dann auch noch in größere Zusammenhänge stellen wollen, wenn wir sie ins große Ganze einordnen wollen, wird es noch komplexer, noch vielschichtiger, noch offener für unterschiedliche Deutungen und Gewichtungen. Tatsächlich ist es unmöglich, Irrtum zu vermeiden oder auszuschließen, wenn wir irgendetwas wissen wollen, wenn wir irgendein, egal welches, Wissen erlangen wollen. Nun könnte man sagen, dass wenigstens die Beobachtung nicht trügt. Was ich sehe, sehe ich. Da führt kein Weg dran vorbei. Und doch sehen 5 Menschen eine einzige, objektive Begebenheit in mindestens 5 unterschiedlichen Versionen. Denn das, was sieht, was beobachtet, ist seiner Natur nach ein Instrument der Unwissenheit. Die Sinnesorgane sind begrenzt, funktionieren unterschiedlich. Das Sinnenmental, also das, was die Eindrücke verarbeitet, ist durch frühere Erfahrungen in verschiedenster Weise geprägt. Es verstärkt bestimmte Sinneswahrnehmungen, ordnet andere als sekundär ein, oder es fügt sogar Dinge aus einer unterbewussten oder anderen Erinnerung hinzu. Es entsteht eine Art persönlicher Eindruck, der dann zu unterschiedlichen Beschreibungen oder Feststellungen führt. Und wenn es dann noch über die reine Beschreibung hinaus zu Schlussfolgerungen kommt, zu Interpretationen und Bewertungen durch das, was wir Intelligenz nennen, verzerrt sich das Ganze noch mehr. Unvollkommene oder verzerrte Fakten und Daten führen zwangsläufig zu ebenso unsicheren und unvollkommenen Schlussfolgerungen. So schreitet das Bewusstsein in unzähligen kleinen Schritten von dem, was es weiß, zu dem, was es noch nicht weiß, und tastet sich dabei mehr oder weniger blind voran. Es erbaut sich eine Struktur von Erfahrungen, Erinnerungen, Eindrücken, Einordnungen und Beurteilungen. Und diese sich formende Struktur ist dann oft das, was wir im allgemeinen Sprachgebrauch Persönlichkeit oder auch Individualisierung nennen. Dabei wird das, was wir neu erfahren und erlernen, naturgemäß in dem Wissen betrachtet, das wir schon haben, und es wird dann in die bereits vorhandene Struktur integriert. Und wenn es nicht so richtig passt oder passen will, dann wird es entweder vollständig zurückgewiesen oder entlang der bisherigen Struktur modifiziert und darin irgendwie eingewoben. Dies ist ein Vorgang, den wir sehr oft auch im spirituellen Kontext erleben, in dem Neues dem Alten angepasst wird und nicht das Alte, das Bisherige dem Neuen. Und so kommt es, neben dem eigentlichen Miss- oder Nichtverstehen oder der falschen Interpretation, oft, sehr oft, auch zu einer falschen Anwendung von eigentlich verstandenem Wissen, zu falschen oder verzerrten Verknüpfungen, falschen Konstrukten, falscher Darstellung, zu allen möglichen Formen mentalen Irrtums. Und auch wenn die innere, unfehlbare Intuition stets darum bemüht ist und darauf hinwirkt, diese Fehler oder Abweichungen zu korrigieren, sie wird ebenfalls durch das menschliche Mental begrenzt, verzerrt, falsch interpretiert. Und sie kann sich deshalb nur unvollkommen ausdrücken. Sobald eine wirkliche Intuition aus unseren Tiefen aufsteigt, greift unsere menschliche, halbbewusste Intelligenz schnell und oftmals überhastet ein und formt sie in ihr eigenes Bild, in ihrem eigenen begrenzten Verständnis. Unser Mental ist nicht in der Lage, die Art der Intuition zu unterscheiden, ob sie eine Wirklichkeit, eine Möglichkeit oder eine tiefer liegende allgemeine Wahrheit formuliert, und es ist ebenso wenig in der Lage, diese Intuition vollständig und unverzerrt abzubilden. Das Ergebnis ist eine Rigidität und unnatürliche Starrheit in dem, was wir Idee nennen, und ein Chaos, ein Durcheinander von halb geformter, nur teilweise geordneter, zur Hälfte wahrer und zur Hälfte falscher, jedoch immer unvollkommener Wahrnehmung vom Selbst, von der Welt und von den Dingen. Dies ist die eigentliche Beschreibung von dem, was wir menschliches Wissen nennen. Nun ist Irrtum nicht dasselbe wie Falschheit. Und es ist auch für unseren individuellen Yoga-Weg ausgesprochen wichtig, zwischen diesen beiden Dingen genau zu differenzieren. Irrtum ist, so könnte man sagen, unvollkommene Wahrheit, ein Versuch, ein Kaleidoskop von Möglichkeiten. Denn wenn wir nicht wissen, dann probieren wir aus, wie in einem Labor. Und selbst wenn das Experiment fehlschlägt oder nicht zu dem Ergebnis führt, das wir erzielen wollten, so mag es durchaus neue Türen öffnen, unerwartete Richtungen aufzeigen. Es mag die alte, erdachte Struktur auflösen, neu zusammenbauen, oder es mag eine gänzlich neue Wahrheit eröffnen und unsere Erfahrung und Erkenntnis erweitern. Unser Bewusstsein, unsere Intelligenz, unsere Vernunft mag durch diesen Irrtum, durch diese Mischung aus Wahrem und Falschem zu neuem, fortgeschrittenerem Wissen gelangen. Wissen über sich selbst und Wissen über die Welt. Und schließlich mag unser wachsendes Bewusstsein durch dieses ständige Versuchen eine Klarheit, eine Weite, eine Ganzheitlichkeit erreichen, die es den in uns verborgenen Mächten und Kräften des unmittelbaren Wissens und der Intuition ermöglicht, nach vorne zu treten und die nun plastischeren, erleuchteteren Instrumente unmittelbar zu nutzen, um die mentale Intelligenz zu einem wirklichen Baumeister der Wahrheit im evolutionären Oberflächenbewusstsein zu machen. Hier, an dieser Stelle aber, greift nun noch etwas anderes ein. Unser Ego. Denn es ist ja keinesfalls so, dass wir, vollkommen unpersönlich und neutral, einfach nur nach Wissen suchen. Unser physisches und unser vitales Ego, unser Lebensego, sind ganz und gar nicht an Selbstwissen interessiert, wollen nicht die Wahrheit der Dinge und des Lebens entdecken, sondern sie suchen ihre Selbstbehauptung im Leben und im Dasein. Und auch unser mentales Ego besteht auf seiner eigenen persönlichen Selbstbestätigung und steht darüber hinaus mehr oder weniger vollständig unter dem Einfluss der Lebensbedürfnisse, die das Denken, unsere Intelligenz sozusagen als ihre Erfüllungsgehilfen betrachten. Unsere oberflächliche mentale Individualität, die wir gewöhnlich mit der Person oder Persönlichkeit gleichsetzen, ist in jeder Beziehung egozentrisch. Einfach deshalb, weil sie die Welt, alle Ereignisse und Geschehnisse und auch andere Menschen natürlicherweise um sich selbst herum gruppiert, weil sie von ihrem eigenen Standpunkt aus betrachtet, durch ihre eigene individuelle Brille. Sie sieht all diese Dinge nicht, wie sie tatsächlich sind, sondern betrachtet und wertet sie nach ihrem Effekt, so wie sie auf uns wirken, wie sie uns tangieren. Die mentale Individualität, unsere gewöhnliche Oberflächenperson, lässt ihre Neigungen und Ideen, ihre Vorzüge und Abneigungen, ihr eigenes besonderes Temperament in die Beobachtung, Bewertung und Einordnung einfließen. Und so wird alles, mehr oder weniger, den Bedürfnissen der eigenen Person, den Bedürfnissen des Ego angepasst. Tatsächlich ist dieses Wirken, diese Vermischung, dieser egozentrische Standpunkt für unser gewöhnliches menschliches Mental vollkommen natürlich, ist absolut unvermeidbar. Selbst wenn es wollte, wenn es, wie es viele Philosophen versuchen, vollkommen unpersönlich nach Wahrheit und reiner Vernunft forschen will, so ist dies schlicht unmöglich. Selbst der ausgebildetste, schärfste, ernsteste und wachsamste Intellekt kann die Verdrehungen und Wendungen, die er seinen Gedanken, Ideen, Beobachtungen, seinem mentalen Wissen beimischt, nicht erkennen. Und genau hier stoßen wir auf eine fast schon unerschöpfliche Quelle von Verzerrung der eigentlichen Wahrheit, auf die Ursache von Verfälschung, auf einen unbewussten oder halbbewussten Willen zu Irrtum. Ideen und Tatsachen präsentieren sich dort nicht in einer klaren Wahrnehmung des Wahren und Falschen, sondern in einem vernebelnden Licht von Vorlieben und Vorzügen, von Vorurteilen, von Färbungen je nach eigenem Temperament, je nach eigener Mentalität, von Bewegungen, die alles irgendwie passend machen und auf die eigene Person zuschneiden. Und genau dies ist der ideale Mutterboden für Falschheit. Oder es ist zumindest ein Einfallstor, durch das Falschheit verkleidet und manchmal auch gern gesehen eintreten kann. Und wenn Wahrheit ebenfalls eintritt, was sie durchaus tut, dann nicht aus eigenem Recht, sondern weil es dem Mental, dem Wächter und Herrscher dieses Landes, gefällt. Schauen wir uns dieses Mental, die mentale Individualität, diese Quelle für Verfälschung und Falschheit nun ein wenig genauer an. Etwas vereinfacht könnte man sagen, dass das, was wir allgemein Mental oder Mentalität nennen, aus drei verschiedenen Anteilen oder Wesensteilen besteht: dem sogenannten physischen Mental, dem vitalen Mental oder Lebensmental und dem rein mentalen Mental, die über gänzlich verschiedene Charaktere und Wirkweisen verfügen. Das physische Mental, dem ursprünglichen Unbewusstsein am nächsten und in den meisten Menschen noch vorherrschend, wird in erster Linie durch das Element der Trägheit oder Tamas bestimmt. Es steht Ideen jeder Art grundsätzlich oder zunächst einmal ablehnend gegenüber, es sei denn, sie kommen von einer anerkannten Autorität, von sogenannten Experten, aus den etablierten Medien, von Ärzten, Anwälten oder anderen Fachleuten. Es, das physische Mental, hängt an seiner eigenen, einmal erworbenen Struktur, weitet sich nur ungern und setzt neuen Impulsen oder Anregungen mehr oder weniger zähen Widerstand entgegen. Sätze wie "Es ist immer schon so gewesen" oder "Es wird sich ja doch nicht ändern", fast alle Formen von Zweifel und passiver Negativität finden in diesem Teil des Mentals, in diesem Instrument, ein willkommenes Zuhause. Es findet und setzt seine Grenzen in dem, was es gewohnt ist, was offensichtlich ist oder scheint, was etabliert und vertraut ist, was Sicherheit vermittelt. Wichtig und bedeutsam ist es in seiner praktischen Veranlagung, in seinem im besten Sinne Down-to-Earth-Sein, in seiner fast unveränderbaren Stabilität. Wie es in Savitri in den Königreichen des kleineren Mentals heißt: And yet behind it stands a cosmic might. The energy acts, the stable is its seal. On Shiva's breast is stayed the enormous dance. Und doch steht hinter ihm eine kosmische Macht. Die Energie wirkt und handelt, das Stabile ist ihr Siegel. Auf Shivas Brust ruht der gewaltige Tanz. Das vitale Mental, die vitale Intelligenz, ist dieser Tanz. Sein Prinzip, seine Wirkweise ist Bewegung, Dynamik, kinetische Energie, Rajas. Es ist vollkommen enthusiastisch, wenn es etwas Neues entdeckt. Leidenschaftlich, ungestüm, impulsiv, insistierend, auch unüberlegt und oft übergriffig. Es ist immer in Aktion, rastlos, auch maßlos. Bewegung, Abenteuer, die Freude an intellektueller Auseinandersetzung, an Disput und Diskussion, das ist das, was es antreibt, das, was es will. Nicht wirkliche Wahrheit oder wirkliches Licht. Und es setzt sich aktiv zur Wehr. Es verteidigt sich mit oft bemerkenswerter Aggressivität gegen alles, was seiner mentalen Ego-Struktur entgegensteht oder was seine ganz persönliche Intellektualität nicht akzeptieren kann oder will. So gut wie jede Talkshow, jede sogenannte Meinungsdiskussion ist ein ungewolltes Kabarett dieses schon sehr besonderen vitalen Mentals. Und doch hat auch dieses seinen tiefen kosmischen Sinn. Denn, wie es in Savitri heißt, it nursed a portion of infinity's strength, and could create the high things its fancy willed. Ignorance was its field, the unknown its prize. Es nährte einen Teil der Stärke des Grenzenlosen und könnte die hohen Dinge, die seine Fantasie will, auch tatsächlich erschaffen. Unwissenheit war sein Feld, das Unbekannte sein Preis. Das eigentliche Mental, das mentale Mental, ist seiner Natur nach sattwisch, basiert auf den Prinzipien und Wirkweisen von Licht, Harmonie und Gleichgewicht. Es strebt aufrichtig nach Wissen, öffnet sich, soweit es ihm möglich ist, betrachtet, verifiziert, wägt ab, gleicht aus, nimmt alles an, adaptiert alles, assimiliert alles, was sich ihm als neue Wahrheit offenbart, und er baut daraus ein stimmiges, harmonisches, intellektuelles Gebäude. Doch sein Licht ist begrenzt, und auch dieses mentale Mental, diese reine Vernunft, ist ein mentales Ego, wie erleuchtet es auch immer sein mag. Es kann nicht alle Wahrheit und alles Wissen gleichermaßen erfassen, und es ist daher durch das, was es selbst in seiner Auswahl sieht und annimmt, begrenzt. In den meisten Menschen sind diese mentalen Anteile, das physische Mental, das vitale Mental, das mentale Mental, in unterschiedlichen Graden und Zusammensetzungen vermischt. Aber was für uns wesentlich ist, der Mensch ist immer durch das, was er persönlich ist, durch seine Person oder Persönlichkeit begrenzt. Und dies muss auch so sein, denn in der Stufe, in der wir uns aktuell befinden, müssen wir einen ganz bestimmten Selbstausdruck haben, müssen etwas ganz Bestimmtes sein. Wir müssen unserem ganz eigenen, besonderen Daseinsgesetz folgen, unserem eigenen Dharma. Und die Bedeutung dieses ganz persönlichen Dharmas kann, wie es auch die alten Schriften immer wieder sagen, für den Einzelnen und für den spirituellen Weg eines jeden Einzelnen nicht überbetont werden. Erst wenn wir wirklich in die Universalität, in ein wahrhaftig universales Bewusstsein treten und uns nicht etwa im Universalen einfach nur verlieren, beginnt sich dies zu ändern. Dann und erst dann wird unser Mental wirklich transzendiert. Öffnen sich oberhalb von uns die spirituellen Ebenen und Welten des Übermentals und schließlich des Supramentals. Bis dahin leben wir in einem mentalen Ego, in einer mentalen Persona, die sich ganz offensichtlich irren kann, die offen für Irrtum ist, die Wissen verzerrt und verfälscht, die bewusst oder halbbewusst sich selbst und damit andere täuscht, die wahres Wissen nicht zulässt oder nicht zulassen will und die eine Tendenz, wenn nicht sogar eine gewisse Bereitschaft dazu hat, noch einigermaßen annehmbares falsches Wissen für wahres Wissen zu nehmen und entsprechend weiterzugeben. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Der Ursprung und die Heilung von Falschheit, Irrtum, dem Unrechten und dem Bösen, Teil 3. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.